Ja, nun lasst uns noch einmal stille werden und beten. Wer kann, möge auch aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Lied bist, auch unser Licht, dass du wahres Leben geschenkt hast durch deinen Tod am Kreuz. Danke auch, dass du uns die Bergpredigt gehalten hast. Und du mögest uns auch leiten, sie recht zu verstehen und danach zu leben. Hilf auch jetzt, schenke Weisheit und Gnade dazu. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute einiges vor uns. Es wird ein bisschen länger gehen. Ich hoffe, ihr erlaubt es uns, weil ich möchte heute mit uns die Seligpreisungen betrachten. Und es sind ja 8 oder sogar 9 Seligpreisungen, je nachdem, ob man Vers 10 und 11 in Matthäus 5 als 1 oder 2 Seligpreisungen zählt. Normalerweise wäre jede Seligpreisung eine eigene Predigt. So möchte ich ein bisschen um Geduld bitten, dass wir einfach hier entlang gehen. Ich möchte, bevor wir lesen, Matthäus 5, Vers 1 bis 12, kurz etwas sagen, grundsätzlich zur Bergpredigt. Denn so der Herr will und wir leben, wollen wir in den nächsten Monaten miteinander, soweit ich die Dienste habe, die Bergpredigt betrachten, von Matthäus 5 bis 7 in Abschnitten. Heute möchte ich also anfangen mit Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Soweit wir kommen. Wenn es nicht ganz reicht, machen wir nächstes Mal weiter. Die Bergpredigt steht in Matthäus 5 bis 7. Es ist die wohl bekannteste Rede der Menschheitsgeschichte. Es ist die Magna Carta, das heißt die Grunderklärung des Himmelreiches, des Gottesreiches. Selbst Nichtchristen berufen sich darauf und haben Gedanken aus der Bergpredigt, aus dieser bekanntesten Rede unseres Herrn Jesus Christus übernommen. Selbst Nichtchristen wie zum Beispiel Mahatma Gandhi in seiner Lehre der Gewaltlosigkeit, liebet eure Feinde. Er hat gesagt, die Bergpredigt möchte er übernehmen, aber an Jesus als den Sohn Gottes kann er nicht glauben. Welche Tragik! Aber wir sehen, selbst Nichtchristen, selbst Humanisten schätzen die Größe der Ethik, die Größe der Lehre, die Jesus hier verkündigt. Und ich möchte gleich vorausschicken, wir kennen die Lehre Jesu nicht von seinem Leben, von seinem Sterben und Auferstehen für uns trennen, wie es Nichtchristen tun, sondern das gehört untrennbar zusammen. Wir können den Bergprediger nicht haben ohne den Gekreuzigten und Auferstandenen. Das gehört zusammen. Denn das, was der Herr Jesus hier verkündigt, kann kein Mensch halten, ohne die Kraft des Gekreuzigten und Auferstandenen, ohne das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Je mehr wir davon hören werden, umso mehr bemerken wir unser Überfordertsein, unser eigenes Ungenügen, unsere Kraftlosigkeit und Unfähigkeit. Nur Christus in uns kann helfen, das zu wirken, was er uns ins Herz legen möchte durch diese seine gewaltigen und auch in der Weltgeschichte unübertroffenen Worte. Ausleger haben die Bergpredigt verglichen mit einem Gebirge, in das wir hinaufsteigen dürfen, Schritt für Schritt, wo es immer höhere, schwindelndere Höhen gibt und immer gewaltigere Erkenntnisse. Und wenn die Menschen danach leben würden, würde es keine Kriege geben, keine Gewalt, keinen Hass, keine Unterdrückung, dann würden alle in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben können. Und das möchte beginnen mit denen, die wirklich Jünger und Jüngerinnen Jesus sind, die wirklichen Christen, die die Kraft haben, danach zu leben. Der Herr Jesus lehrt seine Jünger. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Es sind die Jünger, die er lehrt. Aber wir sehen am Ende der Bergpredigt, dass das ganze Volk ihn hören konnte. Aber wie reagiert das Volk? Wenn wir lesen am Ende von Kapitel 7, Vers 28 und 29, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte oder entsetzte sich, wird auch übersetzt, die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Nicht wie die religiösen Führer, seiner Zeit. Auch nicht, wie, wir möchten es vielleicht so sagen, viele religiöse Führer unserer Zeit, sondern wie einer, der Vollmacht hat, als der Einzige, der wirklich Vollmacht hat, als der Einzige, der wirklich von Gott gekommen ist, als der lebendige, fleischgewordene Sohn. In der Bergpredigt wird in größter Dichtheit Entscheidendes und auch Revolutionäres gesagt, was die Juden, die religiösen Menschen seiner Zeit nicht oder kaum fassen und verstehen konnten. Es hat sie einfach überfordert, denn sie wollten durch ihre eigene Gesetzesgerechtigkeit gerecht werden und merkten nicht, dass auch das eine Überforderung ist, dass kein Mensch alle Gebote halten kann, sondern dass es Gnade ist, wenn der Mensch Kraft bekommt, danach zu leben. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 22, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Allein schon das Aussprechen dieser Worte, und wenn heute Menschen gedankenlos beschimpfen und sagen, Schimpfworte, häufiges Wort, zum Beispiel ist Idiot oder ähnliches. Schon wer das sagt, so hier zu verstehen, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wer hat das noch nie gesagt oder gedacht? Es ist eine Tragik, wenn der Mensch denkt, er könne selber die Gesetze halten. Eine Illusion vielmehr. Oder auch sehr bekannt in Vers 28, Kapitel 5. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Schon der bloße Blick macht uns schuldig vor Gott. Ja? Wir werden über alles dies im Einzelnen, so der Herr Gnade schenkt, noch predigen und hören. Und auch Vers 39 in Kapitel 5. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Wer tut das von den Kindern und Größeren freiwillig? Außer wenn der Geist Gottes uns treibt, dadurch den Kreislauf der Gewalt zu unterbrechen. Ja, wenn wir nicht zurückschlagen, sondern bereit sind, Leid zu ertragen um des Herrn willen. Und natürlich sehr bekannt, Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Das hat alles umgekehrt, was gegolten hatte, auch damals zur Zeit Israels. Es gab sicherlich einzelne Liebeserweise, auch am Feind, auch bereits im Alten Testament. Aber in Qumran gab es die Regel, liebe den Freund und hasse den Feind. Auch das war zur Zeit Jesu verbreitet und auch in anderen Richtungen. Diese Feindesliebe, diese bedingungslose Feindesliebe war unvorstellbar und unvereinbar mit der religiösen Moral der Zeit damals und natürlich auch heute. Der Weltmensch kann das nicht verstehen. Also wer kann dieses tun? Niemand aus eigener Kraft. Deshalb lehrt Jesus seine Jünger, das Volk steht weiter entfernt und hört zu und sie entsetzten sich, denn er lehrt mit Vollmacht. Alle können ihn hören, aber nicht alle können es halten, sondern nur diejenigen, in denen der Geist Gottes wohnt. Und was ist das Ziel der Bergpredigt? Wir lesen dieses in Matthäus 5, Vers 20. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das heißt, die Jünger und Jüngerinnen Jesu sollen eine bessere Gerechtigkeit haben als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, welche durch ihre eigene Gerechtigkeit ins Reich Gottes eingehen wollen. Nein, die bessere Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Jesu Christi, die er für uns erworben hat, indem er am Kreuz für uns gestorben ist, stellvertretend unsere Schuld auf sich genommen hat. Und wenn wir mit ihm durch den Glauben verbunden sind, in Gemeinschaft mit ihm stehen, wird uns diese Gerechtigkeit zugeeignet. Werden wir mit seinem gerechten, weisen Kleid bekleidet und unser sündiges Kleid wird ausgezogen. Und dadurch bekommen wir auch die Kraft, diese Gebote auszuleben, die er uns hier gibt und die weit über die 10 Gebote, des alten Bundes hinausgehen. Nun wollen wir lesen die Seligpreisungen und zuvor auch Vers 1 und 2 nochmals. Als er aber, Matthäus 5 ab Vers 1, ja, Matthäus 5 ab Vers 1, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Luther übersetzt, das Erdreich besitzen. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wort unseres Herrn Jesus Christus. Wir legen nun, versuchen auszulegen mit Gottes Hilfe, Vers für Vers. Vers 1, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Viel Volk war dem Herrn Jesus nachgefolgt. Sie bestaunten seine zahlreichen Zeichen und Wunder, die uns vor der Bergpredigt berichtet sind. Auch später, so lesen wir zum Beispiel in Johannes 6, nach der wunderbaren Brotvermehrung, auch später wollen sie ihn zum Brotkönig machen. Und wie reagiert der Herr? Er zieht sich zurück auf den See oder auf den Berg, wie hier, in die Stille, in die Einsamkeit. Und dann folgen ihm nur noch diejenigen nach, die es wirklich ernst meinen. Nicht mehr die große Menge, sondern schon eine Auswahl, die den Weg mitgeht in die Stille auf den Berg. Das ist ja oft ein mühsamer Weg, auch wenn es in Israel nicht solche hohen Berge gibt, wie etwa die Alpen, abgesehen vielleicht vom Hermon. Aber es war wahrscheinlich nicht der Hermon, sondern, wir werden es gleich sehen, ein Berg in der Nähe von Kapernaum. Also der Herr Jesus zieht sich zurück. Er lehrt und konfrontiert das Volk mit dem großen Anspruch der Nachfolge. Der Berg, wie schon erwähnt, der hier erwähnt wird, das heißt einfach, er stieg auf den Berg. Er wird nicht genau lokalisiert. Er war sicherlich damals bekannt. Nach Matthäus 8, Vers 1 bis 5, nach der Bergpredigt wird berichtet, Jesus stieg diesen Berg herab, heilte einen Aussätzigen und kam dann nach Kapernaum. Daraus kann man schließen, dass dieser Berg in der Gegend des Sees Genezareth liegen muss und auch nicht allzu weit von Kapernaum. Heute wird traditionell ein Berg bei Tiberias, eine Erhöhung dort, wo auch eine ebene Fläche ist, insofern auch eine flache Fläche dann, die Feldrede wird ja in Lukas 6 genannt, die Parallelstelle, als der Berg der Seligpreisungen verehrt. Es ist auch eine Kirche darauf gebaut worden, die Kirche der Seligpreisungen in der Nähe von Tiberias. Jesus setzte sich, das erstaunt uns vielleicht, heute stehen wir ja, wenn wir verkündigen, aber er setzte sich, so wie es die Rabbinen, die Lehrer seiner Zeit auch taten. Sie hielten Lehrvorträge, meistens im Sitzen, zumal es auch oft längere Vorträge waren. Er setzte sich, lehrte und die Jünger lehrte er. Das waren wahrscheinlich nicht nur die 12 Apostel, die zuvor berufen worden waren. Es ist ja die erste große Rede nach der Berufung der Jünger, sondern es sind sicherlich auch schon etliche weitere, die ihm nachgefolgt sind. Es wird uns ja berichtet am Ende von Kapitel 4, dass eine große Volksmenge ihm heilten und dass sicherlich auch schon viele in seine Nachfolge getreten waren. Und so eine große Volksmenge und auch etliche darunter waren bereits Jünger, die dann den engeren Kreis bildeten. Die Jünger den engeren Kreis, die Volksmenge weiter entfernt. Es wäre übrigens angemessener, von der Berglehre zu reden deshalb und nicht von der Bergpredigt. Denn es ist, ich habe schon erwähnt, in erster Linie eine Lehre für die Jünger, die auch nur die Jünger halten können in ihrem Leben, weil nur sie die Kraft haben durch den Geist Gottes. Er tat seinen Mund auf und lehrte. Vers 2. Rabbiner gaben ihre Lehre mündlich weiter. Und auch der Herr Jesus hat selber nichts aufgeschrieben, was uns überliefert wäre. Das waren die Nachfolger, die Jünger, die Apostel, die die Worte und Taten Jesu aufgeschrieben haben. Es war damals das Gedächtnis noch viel besser ausgeprägt als heute in unserem audiovisuellen Zeitalter, wo der Mensch überströmt wird von einer Informationsflut. Damals hatten die Menschen viel weniger Informationen und konnten sich dadurch viel besser wichtige Einzelheiten merken. Auch das, was der Herr Jesus gelehrt hat. So gibt es eine gute Tradition der mündlichen Überlieferung, die dann zur Schriftwerdung wird in Form der Evangelien, durch das Memorieren, das sich Einprägen der Jesusworte und Taten unseres Heilands. Man nimmt an, dass ungefähr 20 Jahre später dann die Evangelien in ihrer heutigen Form entstanden sind. Als letztes wahrscheinlich das Johannesevangelium, aber es gibt auch hier Frühdatierungen in der Wissenschaft. Ich selber gehe davon aus, dass alle Evangelien vor der Zerstörung des Tempels vor 70 nach Christus abgeschlossen waren. Matthäus 5 bis 7 ist also die erste große Rede an die Jünger Jesu. Die Parallelstelle findet sich ja in Lukas 6. Und bereits von den Versen 1 und 2 her stellt sich uns persönlich nun heute die Frage: Hören auch wir aufmerksam auf Gottes Wort? Haben auch wir diese offenen Ohren und Herzen und diese Einprägungskraft, diese Worte uns zu merken, die der Herr uns sagt, durch sein schriftgewordenes Wort? Sind wir voll konzentriert bei der Predigt oder lassen wir uns ablenken? Bewahren wir die Worte Gottes im Herzen? Es gibt und gab viele Christen, die in Straflagern sind, denen man keine Bibel gegeben hat. Sie haben nur allein die Worte Gottes, die sie auswendig gewusst haben. Ja, nur davon konnten sie und können sie zehren in der Gefangenschaft. Lernen auch wir heute noch die Worte auswendig, etwa der Bergpredigt, etwa der Passion und Auferstehung Jesu, die zentralen Botschaften. Das Wort Gottes ist viel kostbarer als Silber und Gold. So sagt uns die Heilige Schrift selber in den Psalmen immer wieder. Nehmen wir uns doch daher Zeit, hören wir darauf und leben wir danach. Nun kommen wir zu den eigentlichen Seligpreisungen. Entschuldigt die lange Einleitung, aber weil es ja jetzt überhaupt über die Bergpredigt gehen soll, wollte ich doch grundsätzlich dazu sagen. Wir schauen mal, wie weit wir jetzt kommen. Also ich fange jetzt an mit der ersten Seligpreisung. Und das ist der Vers 3. Die richtige Übersetzung: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich habe hier die Schlachterübersetzung, die ist ziemlich wörtlich meistens. Am Anfang der Seligpreisungen steht immer das gleiche griechische Wort, Makarioi. Es gab mal einen Erzbischof in Zypern, Makarios, da ist der Name vielleicht noch bekannt. Makarios heißt glückselig. Luther übersetzt selig, das ist etwas kurz, ich würde lieber sagen glückselig, weil es geht nicht um Seligkeit im Sinne von Erlösung. Ja? Sonst würde das ja heißen, erlöst sind die Trauernden, also wenn jemand trauert, ist er schon erlöst. Oder erlöst sind die Sanftmütigen, die vielleicht schon von Natur aus sanftmütig sind, im Unterschied zu denen, die vielleicht mit ihrem Temperament zu kämpfen haben. Oder erlöst sind die Friedensstifter, die irgendwie bei Friedensverhandlungen beteiligt sind. So könnte man es ja dann verkürzt verstehen und auslegen. Aber so ist es nicht gemeint. Makarios, das heißt nicht selig im Sinne von erlöst, sondern glückselig im Sinne von glücklich zu preisen, bewundernswert und ähnliches. Ja, das heißt, glücklich im Sinne dessen, dass Gott ihm, diesem Menschen, etwas verheißt und zueignet. Das Gegenteil steht in Lukas 6, da heißt es auch, glückselig seid ihr, da werden die Jünger direkt angesprochen. Und dann aber auch wehe den Reichen, wehe denen, die jetzt lachen, wehe denen, ja, das sind die Weherufe dem entgegengestellt. Also ich wiederhole nochmal, die Trauernden, Barmherzigen, Friedfertigen und so weiter sind nicht als solche erlöst, sondern die Erlösten sind glückselig, wenn sie als Trauernde getröstet werden, wenn sie als Barmherzige Barmherzigkeit empfangen und wenn sie als Friedensstifter Söhne Gottes heißen dürfen. Habt ihr den Unterschied verstanden? Es geht also die Stufe der Erlösung bereits voraus. Es sind die Jünger angesprochen, sowohl in Matthäus 5 bis 7 als auch in Lukas 6. Jesus sprach zu seinen Jüngern, glückselig seid ihr, wenn und so weiter. Also die Erlösung geht voraus und die Verheißung der Glückseligkeit folgt für die, die bereits in der Erlösungsgnade stehen und davon leben. Auch deshalb kann die Welt das nur als Forderung hören und nicht als Evangelium, wenn ihr die Stufe des Jüngerseins, des Erlöstseins fehlt. Zuerst Erlösung, dann Empfang der göttlichen Verheißungen als Erlöste. Hier steht nun in Vers 3 auf dem Griechischen Makarioi, Heuptochoi, Topneumati. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier das mit dem griechischen Urtext komme, aber das muss ich an der Stelle deshalb tun, weil es hier die verschiedensten Übersetzungen und Auslegungen gibt, gerade dieses Verses. Wenn man das jetzt so oberflächlich liest, selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Der Volksmund sagt, naja, das sind halt die, die geistig beschränkt sind. Ja, also die geistig Behinderten, die sind selig, weil die können halt nicht anders und Gott nimmt die halt so an. So der Volksmund, habt ihr auch schon diese Deutung gehört? Nun, ich möchte jetzt da überhaupt nicht viel sagen. Natürlich ist es so, dass Gott barmherzig ist und wenn jemand geistig so beschränkt ist, dass er vielleicht vieles nicht verstehen kann, kann Gott sich über diesen Menschen doch auch gerade erbarmen. Wir wollen das gar nicht ausschließen. Aber im Zusammenhang hier ist es sicherlich so nicht gemeint. Es gibt noch eine andere Deutung, die garantiert falsch ist, nämlich glückselig sind die Armen, Armen bezüglich des Geistes Gottes. Das heißt, diejenigen, denen Gottes Geist fehlt, sind die selig, die Geist Gottes nicht haben? Nein, die Bibel sagt ja überall das Gegenteil. Wir sollen ja uns lenken lassen von Gottes Geist, er soll in uns wohnen, wir sollen ihn nicht betrüben, nicht dämpfen. Also selig sind wir gerade, wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind. Also diese Deutung kann nicht stimmen. Selig sind die Armen am Geist Gottes. Dann gibt es noch die Deutung, die nicht von der Hand zu weisen ist, bevor ich dann noch die vierte Deutung nenne. Selig sind die materiell Armen, die also nicht viel haben, nicht viel Geld, nicht viel Besitz, denn es hier auf der Erde dreckig geht. Und da müssen wir jetzt die Parallelstelle lesen. In Lukas 6, da heißt es, Vers 20, er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Hier fehlt nun die Armen im Geist, da steht nur ihr Armen. Und dann steht der Gegensatz, Vers 24, aber wehe euch ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Und nun tatsächlich, die Bibel sagt immer wieder, dass Menschen, die an ihrem Reichtum festleben, nicht in das Reich Gottes eingehen können. Siehe, dass die Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling, der nicht bereit ist, seinen äußeren Besitz für das Reich Gottes aufzugeben. Er ging betrübt dahin, als der Herr Jesus sagte, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Auch in Jakobusbrief gibt es Weheworte über die Reichen. Und auch hier in Lukas 6 selber, wehe den Reichen, denn ihr habt, wehe euch, ihr Reichen, Entschuldigung, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Reichtum kann also tatsächlich dem Heil im Weg stehen. Die Frage ist nur, die sich jetzt stellt, werden deshalb jetzt diejenigen, die materiell arm sind, automatisch, sind die gerettet und werden dann auch selig gepriesen, schon als Jünger, sind die automatisch Jünger, die dann auch in diese Seligkeit der Jünger fallen? Ich denke nicht. Also ich möchte wiederholen, der Reichtum kann dem Heil im Wege stehen. Vor allem, wenn ein Mensch den für sich behalten möchte, wenn er nicht bereit ist, das abzugeben, zu teilen mit den Armen. Es sollten gerade, wenn Christen zu Reichtum kommen, dann sollten sie doch das für das Reich Gottes einsetzen, für die Mission, für die Diakonie, für notleidende Geschwister. Dann kann sogar Segen darauf liegen. Also ich möchte wiederholen, die materiell Armen sind nicht automatisch gerettet und glückselig, sondern nur, wenn sie zu Jüngern werden. Wenn diese Armut sie zum Herrn Jesus treibt und sie erkennen, ohne den Herrn kann ich nichts tun. Es hängt also nicht vom Äußeren allein ab, sondern vom Inneren. Und deshalb gibt es die vierte und wahrscheinlichste Deutung dieses sehr bekannten Verses, und ich würde ihn so wiedergeben: Glückselig, glücklich zu preisen sind die Bettler im Geist, diejenigen, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst sind. Das ist die wahrscheinlichste Deutung, nämlich wir können Gott nichts bringen, wir brauchen seine Gnade, wir sind Bettler, das ist wahr. Das war der letzte Zettel, den man von Martin Luther gefunden hat auf seinem Totenbett, den er noch mit Hand geschrieben hat, sein letztes Wort: Wir sind Bettler, das ist wahr. Das heißt, ich möchte die Deutung mit dem Materiellen nicht ganz ausschließen, aber das ist nicht die Grundlage der Rettung, die materielle Armut, sondern nur, wenn es verbunden ist mit der Umkehr zum Herrn. Und deshalb möchte ich so zusammenfassen: Wir können Gott weder materiellen Reichtum bringen, noch geistliche Leistungen, sondern alles hat er uns geschenkt, alles, was er möchte. Es ist alles aus Gnaden. Könnt ihr dem folgen? Glückselig sind die Bettler im Geist, die, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst sind, die wissen, wir sind vor Gott Bankrotteure und nur er kann unsere Leerheit füllen. John MacArthur in seiner Studienbibel, das ist eine sehr empfehlenswerte Auslegung hier, MacArthurs Studienbibel, schreibt hier in einer Fußnote: Die geistlich Armen, das ist das Gegenteil von Selbstzufriedenheit und Unabhängigkeit. Dieser Ausdruck spricht von der Demut, einzugestehen, dass man ohne Gott geistlich bankrott ist. Er trifft auch solche zu, die sich bewusst sind, dass sie ohne die Gnade Gottes verloren sind. Und deshalb, liebe Freunde, seht ihr, dass der Herr Jesus das an den Anfang stellt. Am Anfang steht die Erkenntnis: Ohne dich können wir nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Das ist die Grundlage der Botschaft Jesu. Kehrt um zu Gott, kehrt um zum Vater und auch zu Jesus selber, der diese Rede hält. Denn ohne ihn können wir nichts tun und ohne ihn können wir nicht ins Reich Gottes gelangen. Aber glückselig diejenigen, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst werden: Das Himmelreich ist ihr, gehört ihnen. Sie werden in das Reich der Himmel, in das Reich Gottes eintreten können. Wir kommen nun zur zweiten Seligpreisung. Entschuldigung, ich muss dazu noch was ergänzen. Zur ersten. Die Anwendung für heute. In der Welt nämlich zählen die Reichen, die Selbstbewussten, die Starken und Mächtigen. Das sind die Werte in der Welt. Aber das Himmelreich erben die von Gott abhängigen Menschen, die Elenden und Bedrückten. Und der Herr Jesus interpretiert ja auch hier das Alte Testament an vielen Stellen und wendet es an auf die neue, bessere Gerechtigkeit des neuen Bundes. Und zwar im Psalm 34, Vers 19 ist ja bereits im Alten Testament die Rede von denen, die ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagenes Gemüt haben. Die werden in das Reich Gottes gelangen. Und im Psalm 51, Vers 19, das lesen wir einmal kurz noch, Psalm 51, Vers 19, das ist das bekannte Gebet Davids im Bußpsalm. Da betet er: Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Das bestätigt unsere Deutung dieser ersten Seligpreisung. Der zerbrochene, demütige, der seine eigene Unwürdigkeit und Unfähigkeit erkennt, der wird von Gott selig gepriesen. Ein letzter Beleg dafür ist das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, das uns der Herr Jesus in Lukas 18, Vers 9 bis 14 erzählt, wo nicht der selbstgerechte Pharisäer gerettet wird, sondern der Zöllner, der sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, der ein zerbrochenes und zerschlagenes Gemüt hat und mit gesenktem Haupt neben diesem selbstherrlichen Pharisäer steht. Der Pharisäer sagt ja, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da, dieser Wucherer und Betrüger, so wurden ja die Zöllner angesehen in der Zeit unseres Herrn. Aber er ist selbstgerecht, er traut auf seine eigene Gerechtigkeit und geht damit verloren, während der Zöllner eben alles dem Herrn hinlegt, seine Schuld und die Erlösung. Nun noch zur zweiten Seligpreisung. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Im Griechischen steht hier Pentuntes, das kann heißen die Trauernden, die Leidtragenden, auch die Klagenden, die Totenklage kann damit gemeint sein. Und man kann trauern um Leid und Not in der Welt, aber hoffentlich auch und vor allem zunächst um die eigene Sündennot und Verlorenheit. Beides ist hier gemeint. Das Trauern um andere Menschen, etwa die Opfer von Kriegen, von Terroranschlägen, von Katastrophen. Aber zunächst sollte es immer die Traurigkeit sein über das eigene sündige Herz. Und wenn wir so trauern, dann werden wir auch Trost empfangen. Auch hier gibt es bereits im Alten Testament Voraussagen, dass der Messias, der Erlöser, der Gottesknecht kommen wird, um die Trauernden zu trösten. Etwa in Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Wir lesen einmal diese Verse, Jesaja 61, 1 bis 3. Es ist ein gewaltiges messianisches Verheißungswort, das sich erfüllt hat in unserem Herrn Jesus Christus. Der Geist des Herrn, übrigens, bevor ich es lese, das ist dieses Wort, das der Herr Jesus zitiert hat, als er zum ersten Mal in Kapernaum in der Synagoge aufgetreten ist als der offenbarte Christus. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Hier haben wir das, was der Herr zitiert, zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Wunderbar, auch diese bildliche Sprache bei Jesaja, wie man sich das alles so vorstellen kann, wie die Kerker aufgehen, wie den Traurigen die Tränen abgewischt werden. Und hier der Trost in der Trauer, das ist nun auch erfüllt. Der Herr ist gekommen, der Messias ist da, er wird die Trauernden trösten, die Tränen abwischen. Und nachdem der Herr Jesus erhöht wurde zum Vater, nach der Kreuzigung auf Golgatha und nach der Auferstehung bei der Himmelfahrt, da hat er dann an Pfingsten den Heiligen Geist als Tröster geschickt, damit er bei uns wohnt, damit er uns nun vertritt mit unaussprechlichem Seufzen und uns lehrt, was wir beten sollen. Die Parallelstelle in Lukas ist auch sehr wichtig zu beachten. Lukas 6, Vers 21. Glückselig seid ihr, wenn ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und der Weheruf in Vers 25. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wer den Messias ablehnt, wird einmal nichts zu lachen haben. Da wird heulen und Zähneklappern sein in der ewigen Verdammnis. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, die ihr jetzt spottet über den Sohn Gottes, die ihr den gekommenen Gottesknecht, den Messias Jesus Christus, ablehnt. Dagegen, die jetzt trauern über ihre Sünde und die umkehren zum Herrn Jesus Christus, die werden getröstet werden. Auch heute spotten viele über Gott und fühlen sich wohl in den Freuden der Welt, aber wir müssen es laut zurufen, es wird für sie ein böses Erwachen geben, wenn sie einmal aufwachen in der Hölle. Die dritte Seligpreisung. Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, das Land erben. Steht hier im Griechischen Gä oder Gaia, kann Land oder auch Erde heißen. Es kann beides gemeint sein. Kann man auch gar nicht trennen. Das ist sicherlich deshalb auch so betont, weil die Gewaltherrscher hier das Land besitzen wollen und die ganze Erde beherrschen. Es gibt immer wieder größenwahnsinnige Menschen, die am liebsten Herr über die ganze Erde sein wollen. Und am Ende wird der Antichrist die Weltherrschaft an sich reißen. Mit Gewalt, indem er diejenigen, die dem Lamme Jesus Christus nachfolgen, dem Lamm voller Sanftmut und Demut, indem er diese tötet. Offenbarung 13. Aber der Herr preist selig die Praeis im Griechischen, das heißt die Sanftmütigen, die Freundlichen, die Milden, diejenigen, die keine Gewalt anwenden, die nicht zum Schwert greifen. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen, sagt der Herr Jesus zu Petrus im Garten Gethsemane, als die Häscher kommen, die ihn gefangen nehmen wollen. Es wäre dem Herrn Jesus ein leichtes gewesen, durch sein Engelheer diese zu besiegen und durch den Hauch seines Mundes. Aber er hat um unseretwillen, um unsere Erlösung willen darauf verzichtet, hier Gewalt zuzulassen, in welcher Form auch immer, ob es jetzt Menschen oder Engel seien. Nein, er hat diesen Weg der Gewaltlosigkeit, der Passion gewählt, um unserer Seligkeit willen. Zur Zeit Jesu gab es die jüdische Partei der Zeloten. Diese versuchten mit Waffengewalt die römische Besatzung zu stürzen. Habt ihr schon gehört von Zeloten? Es gab die Pharisäer, die Sadduzäer, die Herodianer, die Essener und die Zeloten. Das sind die bekanntesten Gruppierungen zur Zeit Jesu. Und die Zeloten, das waren die heutigen Terroristen, würde man sagen, oder wie sagt man? Untergrundkämpfer oder die also so aus dem Hinterhalt zuschlagen und dann die anderen erdolchen, das sind keine Fundamentalisten, sondern die werden nur damit in den Topf geworfen. Also die Zeloten, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, die also so aus dem Hinterhalt kämpfen, Guerillas oder so ähnlich, und sie haben also auch so zugeschlagen, weil ein offener Kampf war nicht möglich. Ja. Sie hatten keine Heere, die den Römern hätten entgegentreten können, so ähnlich wie es jetzt im Irak läuft, wo auch aus dem Hinterhalt dauernd Attentate, Terroranschläge gemacht werden. Das war vorauszusehen. Und das war damals auch schon so. Und der Herr Jesus ging damals diesen Weg nicht mit. Deshalb haben auch manche sich von ihm abgewandt. Man kann auch vermuten, auch Judas war vielleicht in Verbindung mit solchen Kreisen, hat den Sturz des Regimes erwartet. Und dann war er enttäuscht, dass Jesus diesen Weg der Gewaltlosigkeit ging. Denn der Herr Jesus ist kein Diktator oder Gewaltherrscher, wie es der Antichrist sein wird, der sich an seine Stelle setzen möchte, sondern er ist das sanfte, sündlose Gotteslamm, das an unserer Stelle gestorben ist. Und Sanftmut im Sinne Jesu ist keine Schwachheit. Keine Schwachheit. Sondern Frucht des Heiligen Geistes, nach Galater 5, Vers 22. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die dazu dient, das Böse zu überwinden, durch ein sanftmütiges Auftreten, durch eine sanftmütige Antwort. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sagt der Herr Jesus hier noch etwas mehr dazu. Er spricht die bekannten Worte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er hat nicht mit dem Schwert reingeschlagen, sondern ist den unteren Weg gegangen für uns, obwohl er es anders hätte machen können. Und obwohl er am Ende sicherlich als der Richter auftreten wird. Ja, das ist richtig, aber es ist die Gnadenzeit jetzt, wo jeder Mensch noch die Möglichkeit hat, umzukehren, gerettet zu werden und sich ein sanftmütiges Herz schenken zu lassen, wie es der Herr Jesus gehabt hat und uns vorgelebt hat. Und für heute stellt sich uns die Frage, versuchen wir, uns selber mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln Recht zu verschaffen? Wenn wir das tun wollen, wenn wir vielleicht sogar zur Gewalt greifen möchten, dann wird Recht zu Unrecht. Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Mit Gewalt können wir kein Land einnehmen, das Gott geweiht ist. Wer das Erdreich besitzen will mit Gewalt, der kann es nur durch viel Blut vergießen. Wer es aber mit Sanftmut einnimmt, der wird es tun können zum Segen auch der Bewohner. Das gilt im neuen Bund, wo der Weg der Feindesliebe uns geboten ist. In Epheser 4, Vers 29 bis 32 sind Früchte der Sanftmut genannt. Epheser 4, Vers 29 bis 32. Da heißt es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also wir sehen hier nicht Wut, nicht Zorn, nicht Geschrei und Lästerung und auch nicht Bitterkeit, was die Wurzel dafür sein kann. Und vor allem keine Bosheit, denn der Böse steckt hinter dem Hass, dem Neid und der Gewalt. Satan. Nein, stattdessen Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft. Der Herr Jesus sagt ja, wenn ihr nicht vergebt, wird euch der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Das gilt hier grundlegend. Und jetzt wollen wir noch die vierte Seligpreisung betrachten. Ich glaube, wir kommen nicht mehr zu allen acht, brechen wir nach der vierten einmal ab. Die vierte Seligpreisung steht in Matthäus 5, Vers 6. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit kann heißen, das eigene Freisein von Schuld, aber auch gerechte Zustände in der Welt. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Es fängt beim Einzelnen an, dass zuerst wir gerecht sind. Und gerecht heißt nicht selbstgerecht, sondern gerechtfertigt durch die Erlösung Jesu Christi. Das heißt, reingewaschen durch das Blut des Lammes. Dann haben wir ein weißes Kleid und dann kann unsere neue, geschenkte Gerechtigkeit ausstrahlen in die Welt hinein, dass auch die Zustände gerecht werden in den Familien, in den Arbeitsplätzen, in den Gemeinden und auch im Staat. Nur verwandelte Christen können auch beitragen dazu, die Erde zu verwandeln. Es muss vom Kleinen anfangen und ins Große ausstrahlen. Und ich habe jetzt ein Beispiel gehört, dass in Nigeria jetzt die AIDS-Seuche zurückgegangen ist. Und warum? Man macht es nicht hier wie bei uns, dass man Symptome bekämpfen will durch eine abstoßende Kondomwerbung, die ohnehin nichts nützt. AIDS lässt sich dadurch nicht verhindern, sondern dass nun wirklich eheliche Treue und Enthaltsamkeit vor und außerhalb der Ehe verkündet wurde von gläubigen Politikern in diesem Land. Und da ist nun tatsächlich zum ersten Mal in Afrika in einem Land die Seuche zurückgegangen. Weniger Betroffene. Nur ein Beispiel, ja, wie hier christliche Christen als Salz und Licht in der Welt wirken können. Die Pharisäer zur Zeit Jesu versuchten durch Halten der Gebote ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Das ist, was ich gerade genannt habe, die Selbstgerechtigkeit. Dabei aber lehnten sie, und das war ihre riesengroße Tragik, den einzigen wirklich Gerechten ab, den Sohn Gottes. Sie konnten ihn nicht erkennen als denjenigen, der ihnen die Gerechtigkeit zueignet, der sie ihnen schenkt. Wir dagegen sollen es nicht so machen wie die Pharisäer damals. Es gab natürlich auch dort Ausnahmen. Ja, es wird von Schriftgelehrten berichtet wie Nikodemus und Josef von Arimathea, die auf der Seite Jesu standen. Wir wollen auch hier gerecht sein und keine Gruppe pauschal verurteilen. Und die Pharisäer waren sicherlich damals, ich sag mal, diejenigen, die es am ernstesten meinten, auch wenn sie es nicht halten konnten und damit zu Heuchlern wurden. Sie konnten es nicht selber halten. Wir dagegen sollen erkennen, wir sind nicht in uns gerecht. Das wäre Heuchelei. Und deshalb heißt es, man muss hier jedes Wort in der Bibel genau beachten, glückselig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Wir merken, weil wir selber nicht in uns gerecht sind, wir haben Hunger und Durst danach, gerecht zu sein. Und das heißt nichts anderes als hungern und dürsten nach dem Gotteslamm, das uns diese Gerechtigkeit schenkt. Versteht ihr? Durst nach Jesus, so gibt es ein Buch, ich glaube von Anni von Fiban. Ich habe Durst nach Jesus. Das heißt hungern und dürsten nach dieser geschenkten Reinheit und Gerechtigkeit, die er uns allein schenken kann durch den Glauben an ihn. Er wird uns sättigen, er wird unseren Durst löschen. Und so lesen wir auch in Matthäus 6, Vers 33. Und die Bibel legt sich ja selber aus. Wir müssen nur die Zusammenhänge wissen. Lukas 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden oder zufallen. Alles das, worum sich Menschen hier im irdischen Bereich sorgen. Auch die irdische Gerechtigkeit. Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes und der himmlischen, geschenkten, gnadenhaften Gerechtigkeit trachten. Und in Johannes 4, Vers 14 spricht der Herr zu der Frau am Brunnen von dem lebendigen Wasser, das aus ihm fließt. Und wenn das Wasser getrunken wird, wird man keinen Durst mehr haben. Das irdische Wasser wird uns immer wieder durstig zurücklassen. Aber das Lebenswasser, das aus den Wunden Jesu fließt und uns reinwäscht, das kann unseren ewigen Durst allein stillen. Und abschließend stellen sich uns die Fragen, jetzt auch heute. Hungern und dürsten wir auch nach Jesus und seiner Gerechtigkeit? Erkennen wir unsere eigene Ungerechtigkeit und Verlorenheit? Trinken wir etwa aus löchrigen Zisternen der Esoterik, der Süchte, der Selbstverwirklichung? Wie viele Menschen suchen Heil durch Drogennadeln, durch Alkohol, durch Tabletten und was auch immer. Psychopharmaka, manchmal muss man sie ja nehmen eine Zeit lang, sage ich ja nichts dagegen. Aber Süchte und Drogen und vielfache Formen der Gebundenheit, das kann uns nicht erlösen, sondern allein die Gerechtigkeit, die der Herr uns schenkt. Die fünfte Seligpreisung, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Hier steht im Griechischen Eleumenes, das heißt barmherzig, mitleidig, aber mitleidig nicht nur im Sinne eines Gefühls, sondern auch in der Tat. Barmherzigkeit ist eben mehr als Mitleid. Barmherzigkeit heißt, dass ich aktiv Gutes tue und aktiv dem anderen seine Schuld vergebe. Gott hat mit uns Erbarmen. Er vergibt uns unsere Schuld. Vergeben auch wir unseren Schuldigern? Ihr wisst sicherlich, was im Vaterunser steht. Wir werden darauf noch eingehen, wo wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Immer wenn ich das bete, so muss ich bekennen, kann ich nicht mehr so böse auf den anderen sein und muss mir wirklich die Frage stellen lassen, habe ich schon dem anderen von Herzen vergeben oder habe ich Dinge mit in den Schlaf genommen, die noch nicht bereinigt sind, wo noch Vorwürfe im Raum stehen? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ihr wisst ja auch, dass direkt nach dem Vaterunser dann die aufrüttelnden Verse stehen, wo der Herr sagt, wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Das ist ein sehr ernstes Wort. Haben wir noch etwas im Herzen zurückgehalten gegen den anderen oder haben wir es wirklich von Herzen vergeben? Es gibt hier eine wichtige Stelle, wo der Herr Jesus ein Gleichnis erzählt, das sogenannte Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, Matthäus 18. Schlagen wir einmal auf und lesen das dazu als Auslegung auch zu dieser Seligpreisung. Matthäus 18, Abvers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, kam vor ihn einer, der war ihm 10.000 Pfund oder Talente, kann man auch übersetzen, schuldig. Da er es nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr, verkaufen ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, und bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und warf sich auf sein Angesicht vor ihm und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da jammerte den Herrn des Knechts und er ließ ihn los und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, 100 Denare. Und er griff ihn an und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis dass er bezahlt hätte, was er schuldig war. Da aber seine Mitknechte solche sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten vor ihren Herrn alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du Schalksknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Hättest du da nicht auch erbarmen sollen dich über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr ward zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis dass er bezahlt hätte alles, was er ihm schuldig war. So wird euch mein himmlischer Vater auch tun, wenn ihr nicht vergebet von Herzen ein jeglicher seinem Bruder. Soweit hier dieses Gleichnis, das unser Herr erzählt, auf die Frage, wie oft soll ich, ja muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Und Petrus fragt ja schon 7-mal, ist ja schon oft, aber der Herr sagt 70-mal, 7-mal Barmherzigkeit üben, indem wir vollkommen vergeben. 70 mal 7 ist, glaube ich, 490. Es ist natürlich eine Vollzahl, die 7, eine Zahl der Vollkommenheit. Das heißt einfach vollkommene, völlige Vergebung. Von Herzen. Können wir das? Wir können es nur, indem der Herr uns dazu Kraft schenkt. Es ist nicht einfach, aber der Herr kann uns dazu die Kraft schenken, dass wir wirklich alles auf ihn laden, auch was zwischen Menschen steht, auch was uns zornig macht und wütend macht und verbittert werden lassen möchte. Alles können wir auf den Herrn laden. Der Herr sagt auch, als einmal er im Haus eines Pharisäers war und dann kam eine Sünderin und sie salbte ihn, mit ihren Tränen hat sie ihm die Füße gewaschen und sagte, ja, wie kannst du denn diese Frau das an dir tun lassen? Du siehst doch, sie ist eine Sünderin. Aber dann sagt er ihm, du hast mich zwar empfangen, aber du hast nicht diese Taten an mir erwiesen, diese Taten der Liebe. Und sie hat viel Taten der Liebe erwiesen, weil dir viel vergeben ist. Ich habe es jetzt sinngemäß wiedergegeben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer vielleicht denkt, ihm ist nicht so viel vergeben, der hat wohl dann nicht diese große Liebe. Und je mehr wir wissen, dass der Herr uns vergeben hat, umso mehr Liebe können wir auch und werden wir erweisen. In Lukas 7 ist uns das überliefert. Was ist hier noch bei diesem Schaltknecht aufgefallen? Wir haben es nochmal gelesen heute Morgen in der Andacht und da ist uns aufgefallen, dass ja der Herr diesem ersten Knecht alles erlassen hat. Also hätte er auch dem anderen Knecht alles erlassen können. Aber ich dachte, ich habe das übersehen, dass da steht, er hat ihm alles erlassen und sagte, naja, jetzt will er das eintreiben, damit er die Schuld bezahlen kann. Aber nein, ihm war ja schon alles erlassen worden. Er hätte es nicht mehr eintreiben müssen, er hätte genauso vergeben können. Und dann habe ich mal ausgerechnet, ein Talent, was hier steht, das sind auf heutige Währung umgerechnet 5.760.000 Euro. Und er war diesem Herrn 10.000 Talente schuldig. Das sind, wenn ich es jetzt richtig ausgerechnet habe, 57 Milliarden 600 Millionen Euro. Das ist als Ausdrücken einfach eine unbezahlbare Schuld, nicht? 10.000 Talente, das ist auch eine Zahl der Vollkommenheit, eine Schuld, die der Mensch nicht zahlen kann. Und wir können vor Gott nicht das Geringste selber zahlen. Er vergibt uns aus reiner Barmherzigkeit. Das soll in diesem Gleichnis zum Ausdruck kommen. Eine Schuld, die wir nicht bezahlen können. Es ist ja ein Vergleich zu Gott, dieser barmherzige Herr, der alles vergibt, vollkommen vergibt. Und deshalb sollen wir dann auch so handeln, dass auch wir unseren Mitknechten sozusagen vergeben. Aber was tun wir manchmal? Eben dann gerade einfordern, so nach dem Motto, wir müssen ja doch noch was bezahlen, so fordern wir das ein. Aber nein, es ist ja schon erlassen. Und deshalb möchte ich sagen, seien wir doch nicht unbarmherziger als Gott, der uns alles vergibt, wenn wir Buße tun natürlich, wenn wir mit reuevollem Herzen zu ihm kommen. Nicht einfach billige Gnade, wir sollen umkehren, Buße tun, alles vor seinen Thron bringen. 10.000 Talente wurden erlassen. Das sind 57 Milliarden 600 Millionen Euro nach heutiger Währung. Aber natürlich eine Zahl der Vollkommenheit, symbolisch gemeint. Und im Vergleich dazu war der andere Knecht ihm 100 Denare schuldig. Wie viel ist das nach heutiger Währung? Ungefähr ein Denar sind ungefähr 32 Euro. Und 100 Denare, das sind 3.200 Euro. Jetzt vergleicht einmal 3.200 Euro im Vergleich zu 57 Milliarden 600 Millionen Euro. Ja, also das zeigt uns, es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Die Schuld, die wir vor Gott haben und die Schuld, die Menschen an uns gegenüber haben, uns gegenüber schuldig sind. Seien wir nicht unbarmherziger als Gott, sondern geben wir die Vergebung, die wir selber empfangen haben, am Kreuz auf Golgatha, weiter an unsere Mitmenschen, dann wird Gott uns auch vergeben. Und wenn wir die Schuld behalten, dann wird Gott uns auch nicht vergeben. Ich habe gerade in einem guten Buch gelesen von Georg Steinberger, sehr zu empfehlen, dieser Autor überhaupt, was er schreibt, Kleine Lichter auf dem Weg der Nachfolge. Vielleicht kennt das jemand. Und er schreibt, ich möchte das zitieren, hierzu Folgendes. Nach dem Gleichnis in diesem Kapitel kann man die Vergebung der Sünden nicht nur verlieren, sondern sie kann einem sogar wieder genommen werden. Und zwar von Gott selber, wenn man unbarmherzig ist gegen die Fehler anderer. Dieser unbarmherzige Knecht hatte Vergebung von seinem Herrn für seine große Schuld. Aber weil er unbarmherzig war gegen seinen Mitknecht, wurde ihm die Vergebung wieder genommen und die ganze Schuld wieder auf ihn gelegt. So kommen viele unter einen Druck, in Gefangenschaft, oft auch mit dem Leibe, in Umdunklungen und wissen nicht warum. Hier ist eine Antwort in diesem Kapitel. Weißt du, mit welchen Leuten Gott die Gemeinschaft aufhebt? Mit Leuten, die unversöhnlich sind. Die unversöhnlich sind. In Matthäus 5, Vers 24 sehen wir Leute, die vom Angesicht Gottes weggeschickt werden, zu denen Gott sagt, geh fort.
Wir können niemals die Gemeinschaft mit Gott genießen, wenn die Gemeinschaft mit unseren Brüdern durch Sünde gestört ist. Soweit Georg Steinberger, möge der Herr uns gnädig sein, wirklich von Herzen zu vergeben, bevor die Sonne untergeht. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, ehe du verzeihst. Barmherzigkeit heißt also zunächst Vergebung. Aber es gibt auch noch eine andere Form von Barmherzigkeit, und das heißt praktische Taten der Nächstenliebe. Das möchte ich jetzt nicht so ausführlich erzählen. Ihr kennt sicherlich alle das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, und man könnte sagen, vom unbarmherzigen Priester und vom unbarmherzigen Leviten. Denn der Samariter war erst der Dritte, der an diesem, der unter die Räuber gefallen war, vorüberging. Aber er war der Einzige, der nicht weiterlief, sondern stehen blieb und ihm die Wunden verband, ihn versorgte, ihn sogar in eine Herberge brachte, wo er weiter gepflegt wurde, auf seine Kosten. Er hat dem Wirt noch Geld gegeben, damit er diesen Mann, der unter die Räuber gefallen und verwundet war, gesund pflegen konnte. Aber vorher war vorübergegangen ein Priester und ein Levit, und das heißt dann so drastisch, sie gingen auf die andere Seite des Wegs, so nach dem Motto, einen weiten Bogen machen, ja nicht sehen und vor der Not die Augen verschließen. Das ist Sünde. Das ist falsch. Ganz praktisch fragen wir uns natürlich, wenn wir in der Stadt Bettler sehen, wie sollen wir damit umgehen? Ja, ich muss gestehen, ich gebe auch nicht jedes Mal was. Es ist manchmal besser, man gibt etwas zu essen, dann weiß man, dass es nicht in Alkohol umgesetzt wird. Dann sieht man auch, ob sie es ernst meinen. Ja, lasst uns auch hier schauen, wer ist hier wirklich in Not? Und wie gehen wir so damit um, dass wir die Not wirklich lindern und sie nicht noch verschlimmern? Wenn wir einfach Geld geben, ist die Gefahr groß, wenn es ein Alkoholiker ist, dass er dann sich betrinkt. So lasst uns dann auch die Fantasie walten und ja, einfach ein Brötchen zu essen kaufen, vielleicht in Verbindung mit einem guten Traktat. Man kann diese Menschen dann auch in Häuser schicken, wo es eine Resozialisierung gibt. Auch in Pforzheim gibt es ja das Wichernhaus zum Beispiel, wo sie lernen, wieder in das Arbeitsleben hineinzukommen und wieder auf die Beine zu kommen. Vor allem aber auch geistlich ihnen Beistand geben, auch indem man mit ihnen redet und sie auf den Herrn Jesus hinweist, der allein die Kraft hat, auch solche Situationen zu überwinden zu helfen. Der barmherzige Samariter als Vorbild, und die Samariter oder Samaritaner waren ja die verachtetste oder eine der verachtetsten Volksgruppen der damaligen Zeit. Es war ein Mischvolk, das entstanden war aus Juden zusammen mit Babyloniern und anderen Völkern. Und zwar ist das beschrieben in 2. Könige 17, Vers 24. Wir schlagen auf 2. Könige 17, Vers 24. Da heißt es: Der König von Assyrien aber ließ Leute von Babel kommen, von Kuta, von Ava, von Hamat und Sepharvaim, und ließ sie wohnen in den Städten von Samarien an Israels Stadt. Und sie nahmen Samarien ein und wohnten in seinen Städten. Es kam dann später zur Vermischung und mit Juden, aber sie galten eben nicht als reinblütige Juden und wurden in einem Rassendünkel und Volksdünkel verachtet von den Einheimischen. Und gerade umso drastischer wirkt dieses Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt, die reinblütigen Leviten und Priester, sogar die höchste Klasse, sie ging vorüber an dieser Not des Überfallenen, des Ausgeraubten und Verachteten oder Erbarmenswürdigen. Sie hatten kein Erbarmen, sondern nur gerade dieser, der auch ein Verachteter ist, der Samariter, er nahm sich an. Er konnte vielleicht am besten mitfühlen, weil er auch manches Schwere erlebt hat. Vielleicht muss Gott uns auch manchmal in Situationen führen, wo wir unten sind, wo wir Schweres erleben, damit wir auch mitfühlen können und Barmherzigkeit üben können mit dem es genauso geht, vielleicht noch dreckiger geht. Ja? Vielleicht habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht. Gott führt uns nach unten, damit wir mit denen, die auch unten sind, mitfühlen können. Und der Herr Jesus selber ja hat sich erniedrigt. bis zum Tode am Kreuz. Und er wurde wie wir, so heißt es im Hebräerbrief, damit er mitleiden könnte mit unserer Schwachheit. Der einzige Unterschied, er blieb ohne Sünden. So fragen wir uns nun zu dieser fünften Seligpreisung. Ist jemand an uns schuldig geworden und wir haben ihm noch nicht vergeben? Gehen wir an der Not unseres Nächsten achtlos und unbarmherzig vorbei oder reichen wir ihm die Hände zu konkreter Nächstenliebe? Vergeben wir von ganzem Herzen und lindern wir Not, wo wir sie antreffen? Einige abschließende Fragen zu der fünften Seligpreisung, die ja lautet: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, nämlich Barmherzigkeit von Gott, der auch uns dann vergibt, wenn wir dem anderen vergeben. Und der auch unsere guten Taten der Nächstenliebe sieht. Die Taten ebnen uns nicht den Weg ins Himmelreich. Aber wenn wir wirklich Christen sein wollen und es sind, dann tun wir als Frucht des Heiligen Geistes Taten der Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So der zweite Teil des Doppelgebots der Liebe. Der erste Teil lautet ja: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die sechste Seligpreisung. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Im Griechischen steht hier heu kataroi te kardia, die Reinen im Herzen oder die Reinen bezüglich des Herzens. Das Herz ist das Personenzentrum des Menschen, das Innerste. Jetzt nicht dieses Organ, ja, sondern es geht hier um unseren inneren geistlichen Zustand. Der Herr Jesus reinigt uns, er reinigt unser Herz von aller Sünde. Aber leider können wir es wieder beflecken durch Werke des Fleisches, wie sie in Galater 5 beschrieben sind. In Galater 5 sind ja diese Werke des Fleisches aufgezählt, die im Gegensatz stehen zur guten Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 19: Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch vorausgesagt habe und sage noch einmal, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn wir das lesen, erschrecken wir sicherlich zunächst. Wer von uns war noch nie zornig oder hat gezankt oder war neidisch, um von gröberen Sünden jetzt überhaupt nicht zu reden? Keiner könnte hier vor Gott bestehen, wir sehen es auch hier. Aber Gott sei Dank, der Herr wäscht uns rein. Das reine Herz heißt deshalb immer das gereinigte Herz. Das gereinigte Herz. Es gibt von Natur aus kein reines Herz. Wo das behauptet wird, ist eine Irrlehre. Der Mensch kann das nicht selber, es kann nur der Herr Jesus in uns reinwaschen. Durch sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Das reine Herz ist das gereinigte Herz. Im Psalm 24, Vers 3 bis 5 lesen wir: Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Unschuldige Hände, reines Herz. Nur der darf auf den Berg des Herrn gehen. Auch ein Bild hier für das himmlische Jerusalem, wenn man es jetzt vom Neuen Bund her interpretieren. Und im Psalm 51, Vers 12 beten wir immer wieder mit dem König David: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und einen neuen, beständigen Geist. David hat das ja gesagt nach seinem tiefen Fall, wo er nicht nur Ehebruch begangen hatte, sondern sogar einen Mord veranlasst an dem Uriah, dem Mann der Batseba. Er hat Vergebung erfahren, weil er wirklich von ganzem Herzen umgekehrt ist. Sein Herz hat reinigen lassen von Vater im Himmel. In Matthäus 5, Vers 22 sagt der Herr, wenn dein Auge Licht ist, wird auch dein ganzer Leib Licht sein. Vieles kommt über die Augenlust, Fleischeslust, auch Hoffärtigkeit, Stolz. Es sind keineswegs hier nur sexuelle Sünden gemeint, die stehen natürlich auch im Blick, auch in erster Stelle in Galater 5 bei den Werken des Fleisches, aber es gibt ja auch viele weitere Dinge, die uns vor Gott verunreinigen. Wie ist es denn jetzt mit der Versuchung? Ich kann das jetzt nur kurz sagen. Ist die Versuchung bereits Sünde? Sicherlich noch nicht. Wir werden ja vielfältig versucht. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, sehen wir vieles, was uns anficht. Zum Beispiel gewisse Werbung oder gewisse Sendungen oder gewisse Zeitschriften oder Bücher. Die Frage ist nur, geben wir dem nach oder widerstehen wir, indem wir das unter das Kreuz des Herrn bringen, indem wir sagen, nein Herr, ich möchte mit diesen Dingen keine Gemeinschaft haben, ich schaue kein zweites Mal hin, ich lasse die Vögel, die sich auf meinen Kopf setzen wollen, kein Nest darauf bauen, ihr kennt sicherlich dieses Bild. Der Herr kann uns hier die Kraft schenken. Und wenn wir einmal gefallen sind, und das kommt sicherlich, wenn wir ehrlich sind, immer wieder vor, solange wir hier in unserer Fleischesnatur leben, wenn wir gefallen sind, dann gilt es nicht liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen. Das sage ich auch immer wieder an der Seelsorge. Wenn Menschen fragen, bin ich jetzt verloren, kann ich nicht mehr gerettet werden, dann sage ich, das will dir jetzt der Teufel einreden. Ja, nachdem er dich zu Fall gebracht hat, will er jetzt, dass du liegen bleibst. Nein, jetzt gilt es aufzustehen. Der Herr ist barmherzig. Wenn du schon erkennst, dass es Sünde ist und sie zum Herrn bringst, er will sie und wird sie dir vergeben. Er hat sie dir schon vergeben am Kreuz auf Golgatha, aber du musst auch zu ihm kommen. Also der Herr schenkt Kraft zu widerstehen, wenn aber ein Fall geschehen ist, dann gilt es wieder aufzustehen. Allerdings lässt sich Gott nicht spotten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir können nicht endlos mit der Gnade Gottes spielen wollen und sagen, ja, immer wieder fallen und aufstehen, so ein Steh auf, Männchen, ja, das wäre ja ein Missbrauch der Gnade Gottes. Aber Gott versucht auch niemand über seine Kraft, sondern schenkt, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. So heißt es im Wort Gottes. Und so stellen wir uns auch zu dieser Seligpreisung die Fragen, sind wir einmal zu Jesus gekommen und jetzt leben wir wieder in der Welt? Fragezeichen. Spielen wir mit der Gnade oder folgen wir dem Herrn von ganzem Herzen nach und bitten ihn, dass er uns reinigt in Gedanken, Worten und Taten. Sünde beginnt ja immer in Gedanken. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, dass der Herr ein Stoppschild aufrichtet, schon bei den Gedanken. Nein, das will ich jetzt nicht weiterdenken, diesen Gedanken, der eine Versuchung ist vom Teufel. Dann geht es weiter oft über die Worte. Und auch hier lassen wir uns hoffentlich korrigieren, wenn uns Geschwister sagen, ja, das wollen wir jetzt nicht weiter aussprechen. Und schlimm wird es dann erst so völlig, aber es beginnt schon in Gedanken, wenn es dann zur Tat wird. Von Gedanken bis zur Tat, oft dann auch über Worte oder auch Nichtworte, je nachdem, ist manchmal ein kurzer Weg, aber wir haben immer die Möglichkeit, dass der Herr uns hier ein Stoppschild aufrichtet. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Nur die, die reines Herzens sind. Und da gibt es eine Begebenheit aus Russland, wo ja der Atheismus Staatsreligion ja war, viele Jahrzehnte. Und an den Schulen wurde auch Atheismus gelehrt. Die aus Russland kommen, werden es wissen. Und so war es auch an einem Unterricht, dass die Lehrerin sagte, es gibt keinen Gott, das ist jetzt bewiesen. Der russische Weltraumfahrer Juri Gagarin, er war im Weltraum und hat dort keinen Gott gesehen. Er hat gesagt, ich habe jetzt gesehen den Weltraum und ich habe keinen Gott dort gefunden. Und dann war ein Mädchen in dieser Schulklasse und sagte, Frau Lehrerin, darf ich dazu etwas sagen? Und die Lehrerin wusste schon, dass dieses Kind ist eine Christin und dachte, naja, das kann sie ja nicht widerlegen, nicht? Was unser großer Kosmonaut Juri Gagarin gesehen hat. Ich glaube, es war sogar der erste Mann im Weltraum. 1961, kann das sein? Ja. Es wurde ja bekannt, dieser Satz von ihm, ja, ich habe Gott nicht gesehen. Dann sagte dieses Mädchen, ich weiß, warum er Gott nicht gesehen hat. Und dann hat sie vorgelesen, Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Er hat kein reines Herz gehabt, sonst hätte er Gott sehen können. Und seht ihr, dieses Sehen Gottes, das geschieht ja hier geistlich natürlich. Ja, wir sollen uns auch kein Bildnis machen. Wir dürfen vieles erleben mit Gott in unserem Leben. Er spricht zu uns durch sein Wort und durch manche Führung. Aber ihn dann schauen von Angesicht zu Angesicht, das ist dann uns verheißen für die himmlische Herrlichkeit, wenn wir in der völligen Gemeinschaft mit ihm einmal sein werden. Nun kommen wir zur siebten Seligpreisung. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es gab und gibt viele Kriegstreiber. Sie nennt der Herr nicht selig. Wir sollen nicht mitmachen mit den Kriegstreibern, mit denen, die hier zur Gewalt aufrufen, die Terroranschläge machen, die Menschen töten. Zugleich allerdings sagt der Herr Jesus, dass Kriege und Kriegsgeschrei kommen werden in der Endzeit. Ja, das hängt zusammen mit dem Ausreifen des Bösen. Und trotzdem sollen wir nicht diejenigen sein, die zu Streit, zu Zank, zur Vernichtung, zu Kriegen Ursache geben. Es müssen zwar Kriege kommen, weil das Böse auch ausreift, aber wir sollen keine Kriegstreiber sein, sondern Friedensstifter. Das beginnt in unserem persönlichen Umfeld und wirkt sich dann aus auf die Umgebung, auch in dem Dorf, in dem Ort, in der Stadt, wo wir leben. Beginnt ganz klein in der Straße, ja, dass man auch zwischen Nachbarn manchmal schlichten kann, Streit schlichten. Vielleicht habt ihr das ja auch schon erlebt und praktizieren dürfen. Und geht dann weiter, auch in Firmen, in Betrieben, auch schon in der Familie. Überall sollen wir Friedensstifter sein und nicht den Streit noch verstärken in dieser Welt. Das Morden und Töten fing mit Kain und Abel an, als Kain seinen Bruder erschlug, denn Gott hatte das Opfer Abels gefallen und nicht das Opfer Kains. Und es war wohl Neid, Hass und Eifersucht, der zum ersten Mord führte. Und so ist es auch heute oft. Neid, Hass und Eifersucht, Machtstreben, Egoismus, Vernichtungswille, Aggression. Das alles führt zu Kriegen und Zerstörung. Christen sollen dem entgegenwirken und Friedensstifter sein. Wir werden noch hören, so Gott will, und wir leben, was dann in Matthäus 5 weiter steht. Liebet eure Feinde. Das möchte ich jetzt heute nicht vorwegnehmen. Nur dann werden wir Söhne oder Kinder Gottes sein, wie dann die Verheißung ist. Die Friedfertigen oder Friedensstifter, Aireno Poiai, heißt mehr als Friedfertige, es heißt Friedensmacher, Friedensstifter im Griechischen, die werden Gottes Kinder sein. Also nicht jetzt jemand, der einfach ein friedfertiges Naturell hat, vielleicht ein bisschen sanfter als etwa ein Mensch, der eher cholerisch veranlagt ist. Das ist hier nicht gemeint jetzt oder nicht an erster Stelle, sondern die, die aktiv Frieden stiften. Überall, wo Zorn, Streit und Aggression ist. Die Bibel unterscheidet nun allerdings zwischen dem Frieden Gottes und dem Frieden der Welt. Der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft, Philipper 4, Vers 7. Er ist eine Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, Vers 22, und kann nicht aus eigener Kraft vom Menschen hervorgebracht werden. Den Frieden Gottes erfährt nur derjenige, der sich von Gott rufen lässt, über seine Sünden erschreckt, Buße tut, zu Gott umkehrt und durch den Glauben an Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz Vergebung der Sünden erhält. Gottes Friede ist zuallererst und grundlegend Friede mit Gott. Und das heißt Aufhebung der Gottesferne, die durch die Schuld des Menschen verursacht wurde. Der Friede, den Gott schenkt, strahlt durch das Leben des Christen hindurch in die Welt hinein aus. Und doch wird dieser Friede Gottes nie mit dem Frieden der Welt identisch. Jesus Christus selber hat diese Unterscheidung ganz klar ausgesprochen, als er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Und den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14, Vers 27. Der Friede der Welt ist nämlich ein politischer Friede. Er kommt zustande durch Verträge, Bündnisse und Waffenstillstandsabkommen. Er wird von Menschen gemacht, die zum allergrößten Teil keine Versöhnung mit Gott erfahren haben und denen deshalb nur das Vertrauen auf den eigenen guten Willen und den guten Willen des anderen bleibt. Die Bibel sagt nun aber, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. 1. Mose 8, Vers 21. Auch an anderen Stellen, Psalm 51, Römer 3, wird immer wieder betont, der Mensch ist nicht gut von Natur aus, sondern bereits in Sünden empfangen. Und deshalb können solche unerlösten Menschen auf der Erde niemals einen dauerhaften oder gar ewigen Frieden, eine Utopie, zustande bringen, sondern immer nur vorläufige Friedensschlüsse oder Waffenstillstandsabkommen. Die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden, heißt es hierzu nüchtern beim Propheten Jesaja, Kapitel 48, Vers 22. Und zwar deshalb, weil diesen nur Gott schenken kann. Er ist unser Friede, Epheser 2, Vers 14, der Herr Jesus Christus. Und diesen Frieden schenkt uns Gott im Herzen. Und so stellen sich uns auch hier die Fragen, stiften wir Frieden in den Familien und Gemeinden, in unserer Gesellschaft? Beobachten wir uns doch selber, regen wir uns immer noch über jede Kleinigkeit auf oder können wir unseren Ärger an Gott abgeben? Sind wir immer noch verletzt und beleidigt, wenn uns jemand kritisiert? Oder prüfen wir uns und bitten Gott, uns immer mehr in sein Bild zu verändern? Sind wir aufbrausend, zornig und nachtragend? Oder strahlen wir innere Ruhe, Frieden und Versöhnungsbereitschaft aus? Der Herr Jesus meint keinen Frieden um jeden Preis, etwa auf Kosten der Wahrheit, sondern es ist ein Friede in Liebe und Wahrheit zusammen. Die Wahrheit in Liebe zu sagen und aus Liebe die Wahrheit nicht zu verschweigen, das ist die Grundlage wahrer Einheit und wahren Friedens. Also keine Einheit um jeden Preis, wo die Wahrheit zu Boden geworfen wird, sondern also kein fauler Friede, wie es heute angestrebt wird, etwa in Assisi und ähnlichen Veranstaltungen, sondern der Friede beruht allein in unserem Herrn Jesus Christus. Soweit einige Grundlinien zum wahren Frieden, den Gott der Herr schenkt. Nun kommen wir zu der letzten Seligpreisung, die man sicherlich zusammenfassen kann, Vers 10 und 11, denn in Vers 10 heißt es, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Und in Vers 11 werden nun die Jünger direkt angesprochen. Nicht mehr selig sind diejenigen, sondern selig seid ihr. Und es ist die einzige Seligpreisung, die sich über drei Verse hier zieht. Und man sieht, dass dem Herrn das besonders am Herzen liegt, die Jünger vorzubereiten auf das Leiden und die Verfolgung, die um seines Namens willen, um der Liebe zu ihm willen, über die wahren Jüngerinnen und Jünger Jesu hereinbrechen wird und auch von Anfang an bis heute hereingebrochen ist. Um der Gerechtigkeit willen verfolgt, nicht um eigener Sünde willen verfolgt, steht hier. Und er sagt dann im nächsten Vers, um meinetwillen, um des Menschensohns willen, um Jesu willen. Nicht eben, weil wir Böses getan haben, nicht weil wir Schuld auf uns geladen haben, sollen wir Verfolgung erleiden, auf der die Seligkeit ruht, sondern allein um des Herrn Jesus willen, indem wir ihm die Treue halten, indem wir uns zu ihm bekennen, auch wenn es eng wird, indem wir ihn nicht verlassen, wenn alle uns verlassen, er wird uns die Treue halten und auch wir dürfen ihm treu bleiben durch seine Kraft. Der Herr Jesus sagt seinen Jüngern bereits nach ihrer Berufung die Leiden voraus. Die Bergpredigt ist ja die erste große Rede die uns überliefert ist nach der Berufung der Jünger im Matthäus-Evangelium. Der Herr selber litt für sie und für uns. Bei der Berufung beginnt bereits die Passion, nicht erst am Kreuz. Und für den Herrn selber hatte die Passion ja schon nach der Geburt begonnen, als der König Herodes ihn töten lassen wollte. Die Jünger des Herrn haben die Verfolgung erlitten vom Römischen Reich bis heute. Beschimpfung, Verleumdung, Verspottung, Bedrängnis, Gefängnis und Tötung. Ich möchte dazu gleich noch einige Beispiele nennen, aber zunächst zu den Versen noch einige sagen. Hier gilt die Verheißung des Himmelreichs. Wenn wir hier vielleicht sogar getötet werden um des Herrn willen, werden wir dort das ewige Leben bei ihm haben und eben nicht die ewige Verdammnis wie diejenigen, die den Herrn verleumden. Ja, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen bei meinem himmlischen Vater. Das ist auch ein sehr ernstes Wort. Ist uns der Ernst bewusst? Haben wir den Herrn schon verleugnet, nicht den Mut gehabt, uns zu ihm zu bekennen? Sicher, wir müssen jetzt nicht dauernd durch die Stadt laufen mit Plakaten vorne und hinten. Das wäre übertrieben, würde vielleicht sogar manche abstoßen, aber man könnte es auch mal überlegen zu machen. Oder Straßeneinsätze. Aber grundlegend gilt, wenn uns jemand fragt, bist du ein Christ? Wenn wir dann Nein sagen, dann werden wir schuldig. Spätestens dann. Ja, dann lasst uns doch freudig sagen, ich bin ein Christ, ich stehe auch dazu, auch wenn ich dann vielleicht Nachteile dafür bekomme. Oder sicherlich auch Nachteile in manchen Gremien und Kreisen und Europäischer Union und so weiter erleiden werden muss. Nebenbei bemerkt, die Europäische Union, die wurde diese Woche die Charta jetzt unterschrieben, und zwar auf dem Kapitol in Rom. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das wiedererstehende Römische Reich. Ich bereite gerade einen Vortrag vor, in Bad Windsheim beim Mitternachtsruf. Ich werde euch nachher noch was dazu sagen, wie hier das wiedererstehende Römische Reich sich immer deutlicher ankündigt. Das wird Verfolgung für alle wahren Christen mit sich bringen. Und der Antichrist, durch die Zeichen der Zeit zeigen es, wird nicht mehr allzu ferne sein. Und wenn wir dann Verfolgung erleiden, dann preist uns der Herr selig um seinetwillen. Wenn wir eben nicht das Malzeichen des Tieres annehmen, wenn wir nicht die Sünde verschweigen und die Erlösung, man darf ja dann auch jetzt in Europa bald die Sünde nicht mehr Sünde nennen, man darf nichts kritisch sagen, wir haben es gerade diese Woche in der Presse gehört, über Homosexualität, über andere sexuelle Perversionen. Man darf nicht mehr die biblische Lehre von Ehe und Familie verkündigen. Sonst, Buttiglione hat es erlebt, wird man nicht mehr berufen in die Kommissionen und anderes. Das ist jetzt ein Katholik. Aber in diesem Punkt musste ich ihm von Herzen zustimmen, dass er das so deutlich benannt hat. Die meisten werden die Nachrichten ja gehört haben. Jetzt ist er zurückgetreten. Ich habe es bedauert, aber es war dann nur konsequent. Weil das passt nicht in diese europäische Verfassung, der Gottesbegriff, was da auf uns zukommt. Würde überhaupt nicht zusammenpassen. Und dass man es jetzt auf dem Kapitol gemacht hat, in Rom, in der Nähe des Papstes, aber ohne Gott in der Präambel, das spricht an sich auch Bände, wenn jemand hier ein bisschen prophetischen Einblick hat. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Da lade ich euch nach Bad Windsheim ein, beim Mitternachtsruf im November, wenn ihr da mehr hören wollt. Vielleicht kann ich es auch hier mal entfalten irgendwann. Aber es geht um Verfolgung. Und der Herr sagt, seid fröhlich und getrost, wenn sie euch verleumden, wenn sie Übles gegen euch reden, um meinetwillen. Und wenn es lügnerisch ist, wenn es eben nicht stimmt. Es ist etwas anderes, wenn ich als Christ wirklich versagt habe, wirklich Sünde getan habe und das wird dann rumgeredet. Darum geht es hier nicht, sondern Übles um des Herrn willen und lügnerisch. Dann seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Seien wir uns bewusst, es wurde Jeremia verfolgt. Man hat seine Prophetie, seine Warnungen nicht ernst genommen. Er wurde ins Gefängnis und in die Grube geworfen, hart bedrängt. Man hat Elia verfolgt. Er war einer der wenigen, die übrig geblieben waren. Aber der Herr hat ihm gesagt, es sind noch 7000 in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und man hat Johannes den Täufer verfolgt. Er hat auch gesagt, Herodes, du lebst in Sünde. Und man hat ihn eingesperrt und schließlich sogar enthauptet. Das waren Männer des Glaubens, die nicht bereit waren, nachzugeben, sondern die den Auftrag des Herrn ausgeführt haben. Auch nicht aus eigener Kraft. Sie hatten auch Zeiten der Niedergeschlagenheit, der Anfechtung. Ja, auch ein Johannes der Täufer fragte, ist es nun der Messias? Ein Elia verzagte nach dem Kampf auf dem Karmel und floh weit vor der Isabel. Ein Jeremia hatte Zeiten der Klage, ein ganzes Klagebuch ist überliefert, wo er allerdings über Israel klagt, nicht über sein eigenes Leiden nur. Aber es waren alles Menschen, die Gott gebraucht hat. Wir sehen auch, Gott sei Dank, ihre Schwächen. Und das darf auch uns ein Trost sein, dass wir nicht mit Übermenschen hier uns vergleichen müssen. Es waren auch schwache Menschen wie wir.